Ja, guten Morgen. Als Patrick mich gestern angerufen hat, ob ich nicht heute einspringen könnte, dann sagte ich zu ihm, du, das trifft sich, denn ich bin gerade am letzten Abschnitt meiner Predigt für kommenden Sonntag. Das heißt also, das, was nächsten Sonntag sein würde, ist heute. Wer sich innerlich vorbereitet hat, diesen Studiengang mit mir durch den Thessalonikerbrief zu unternehmen, den muss ich enttäuschen. Das liegt nicht am Wetter, sondern ich habe mit euch vor, ich kann es gar nicht mehr genau sagen, ich glaube Oktober letzten Jahres, ein neues Thema angefangen, und zwar der beständige Kampf des Volkes Gottes. Heute unter der Überschrift Christus, das Vorbild des Leidens. Ich habe kürzlich ein Buch gelesen mit dem Titel Der moderne Antisemitismus. Die Autorin ist Deborah Lipstadt, eine Geschichtsprofessorin aus den USA, jüdischer Abstammung, die sich aber zum christlichen Glauben bekennt in ihrem Buch. Im Vorwort heißt es, ob in Berlin, Paris oder Brüssel, heute müssen Juden Vorkehrungen treffen, wenn sie sich in den Städten bewegen. Die Kippa, das ist diese kleine Untertasse, die die Männer tragen, wird mit einer Basecap getauscht. Früher sagte man Schildkap oder Schildmütze. Jüdische Einrichtungen müssen bewacht werden. Der Antisemitismus ist ein weltweites Phänomen. Sie erklärt, wie sich Antisemitismus in den verschiedensten Formen der Gesellschaft zeigt, und zwar unabhängig von Rechtsextremismus und dem Islam. Beispiel: Eine jüdische Studentin wird gefragt, sag mal, weißt du, wo es gerade ein Schnäppchen in der Stadt gibt? Ich brauche einige Klamotten. Der Gedanke dahinter wird von ihr so interpretiert, ihr Juden war der schon immer gut und immer geschäftstüchtig und können gut mit Geld umgehen. So wie es den Juden weltweit und Israel als Nation im Besonderen ergeht, also ganz praktisch, so ergeht es uns, der Gemeinde Jesu, im geistlichen Sinne. Ich könnte es auch umdrehen und sagen, wenn wir wissen wollen, wie es uns geht, müssen wir auf die Juden schauen. Während meiner letzten Predigt erwähnte ich, dass schlussendlich hinter den Verfolgungen des Volkes Gottes einer steht, der einen sehr, sehr langen Atem und ein unglaubliches Durchhaltevermögen besitzt über Jahrtausende hinweg. Ich sagte damals Folgendes: Wir haben gesehen, dass der Hass dieser Welt gegenüber dem Eigentum Gottes seinen Ursprung hat in dem Hass Satans auf den Schöpfer Himmels und der Erde. Da er ihm aber nichts anhaben kann, überschüttet er Gottes Volk, das ist Israel, als Nation und die Juden weltweit, die Gemeinde Jesu und dazu die Schöpfung mit seinem Zorn. Ich habe mich gefragt, warum werden eigentlich wir im Westen nicht massiv verfolgt? Es ist sicherlich nicht die Zeit dafür da, um auf Einzelheiten einzugehen, aber ich möchte euch doch etwas Grundsätzliches sagen, weil ich glaube, dass es sehr wichtig ist für uns. Während in islamischen und kommunistischen Ländern die Christen verfolgt werden, der Druck also von außen kommt, meistens mit Gewalt, ist es bei uns ganz anders. Wir erleben das auf leisen Pfoten. Es sind Ideen, wie grotesk auch immer, die sich in den Köpfen der Gesellschaft festgesetzt haben. Ich behaupte einmal forsch, dass alle die Ideen sich dem Wort Gottes widersprechen. Der Dirigent dieses verwerflichen Orchesters ist nichts anderes als der von Satan inspirierte Zeitgeist. Dieser Geist hat die Gesellschaft in weiten Teilen bereits ihn infiziert und damit im Griff. Er lässt sich auch vor Gemeindehaustüren nicht aufhalten. Und das heißt, dass wir als Einzelne ebenso gefährdet sind. sagte mir kürzlich, dass in dieser christlichen Eheinitiative zu Seminaren Paare kommen, die Tisch und Bett miteinander teilen, aber nicht verheiratet sind. Gläubige. Das wird nicht mehr geheim gehalten, so wie früher, sondern ungeniert und offen gelebt. Kein Sex vor der Ehe und nur in der Ehe. Wie bitte, von welchem Stern kommst du denn? Das ist Altbacken und Schnee von vorgestern, aber nicht zeitgemäß. Zudem passt es einfach nicht, in unser modernes Denken dieses antiquierte Wort der Bibel wörtlich zu nehmen. Nur um zwei Beispiele von vielen zu nennen. Heute Morgen beim Frühstück haben Angelika und ich das geistliche Wort gehört. Und da ist eine, die nennt sich Luzi Panzer. Ist nicht so mein Freund, ja, oder meine Freundin, muss ich sagen. Und die hat davon gesprochen, von der Stillung des Sturmes. Jesus im Boot schläft. Und das ist unglaublich, ja. Die hat weder für wahr gehalten, dass Jesus geschlafen hat, noch, dass es wirklich gestürmt hat. Ja, die sagt, das war halt eine Situation, die Jünger sehr schwierig fanden. Und auch die Stillung des Sturmes, das sagte sie dann so ähnlich wie, ja, das haben die Jünger halt gemerkt, dass sie einfach davonkamen. Ja, aber von wegen das Machtwort Jesu, dem Sturm gegenüber still, ja, keine Spur. Das sind diese modernen Theologen, diese modernen Ideen heutzutage, ja, von denen wir uns fernhalten sollten. Und ich mahne tatsächlich zur Vorsicht. Schon allein die Tatsache, dass die Welt eines Tages genau nach diesen alten Worten gerichtet werden wird, sollte uns vor einem leichtfertigen Umgang mit dem Wort Gottes bewahren. Die Front des Kampfes für die Wahrheit ist nicht mehr klar gezogen. Hier Gemeinde, dort die Welt. Der Feind in der Form dieses Geistes ist auch in die Gemeinde eingebrochen. Und wir müssen aufpassen, dass wir von dieser Macht nicht angesaugt werden. Ich sehe darin eine der Ursachen, warum wir keine groß angelegte Verfolgungswelle haben. Dieser Aufweichungsprozess von innen ist sehr erfolgreich und überaus gefährlich, viel mehr als der Druck von außen. Wir, die wir Christus nachfolgen wollen und durch den Heiligen Geist den Durchblick haben, sind aufgerufen, diesem Treiben die Wahrheit entgegenzuhalten. Aber diese Wahrheit wird nicht mehr akzeptiert. Und wir merken, dass der Gegenwind zunimmt. Der Schlüsselvers, den habe ich letztes Mal schon erwähnt, steht 2. Timotheus 3, Vers 12. Alle aber, auch die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Das ist genau, was dieser Vers sagt. Ja. Wenn wir die Wahrheit hochhalten, dann merken wir, dass uns der Wind entgegenbläst. Christus, unser Vorbild des Leidens. Mir kam ein ganz seltsamer Gedanke bei der Vorbereitung, und zwar der, dass wir von Christus eigentlich nichts wissen, die ersten 30 Jahre seines Lebens. Nichts ist nicht richtig, nicht viel. Wir wissen um seine Geburt, die Flucht nach Ägypten, die Rückkehr als 12-Jähriger im Tempel und dass er von Beruf Zimmermann war. Das änderte sich aber radikal, als er seinen 3-jährigen Dienst nach dem Willen Gottes, seines Vaters, begann. Daraus können wir Christenmenschen hier auf der Erde eine Formel formulieren. Die geht so: inaktiver Christ gleich stiller Friede, aktiver Christ gleich Widerstand. Jetzt ist aber nicht die Zeit der Ruhe, sondern die des Kampfes. Wir sind aufgerufen, den Auftrag zu erfüllen, den wir als Einzelne und als Gemeinde von Christus selbst bekommen haben. Da heißt es Markus 16, Vers 15, und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Nirgendwo wird uns im Wort Gottes versprochen, dass es sich hierbei um einen Spaziergang handelt. Es gibt eine lange Liste von Männern und Frauen in der Kirchengeschichte, inklusive derer, die nicht genannt sind, die ihr Leben gelassen haben, um der Wahrheit des Evangeliums willen, die gelitten haben und gestorben sind. Heute Morgen geht es mir unter der Überschrift Christus, das Vorbild des Leidens, um drei Merkmale aus dem Leben Jesu, die ich versuche in gewisser Weise auch dann auf uns anzuwenden. Das erste, Christus litt und starb nach dem Willen des Vaters. Um das zu erklären, fangen wir ganz vorne an. Und zwar Adam und Eva lebten im Paradies mit Freuden. Und dann kam der Tag des Ungehorsams und ein Supergau, wie es nie mehr geben wird. Und mitten hinein in diesen desolaten Zustand, den höchst desolaten Zustand, spricht Gott. Kapitel 3, 1. Mose Kapitel 3, Vers 15, da heißt es, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Das heißt ungefähr so, der euch zu Fall gebracht hat, wird nicht ewig als Versucher existieren. Also ein Wort der Hoffnung. Und wie wurde diese Hoffnung erfüllt? Durch das Kommen Jesu, seinen Tod am Kreuz, seinen stellvertretenden Tod und seine Auferstehung. Schon vor der Schöpfung wusste Christus, dass es einmal Raum und Zeit geben wird und der Tag kommen würde, an dem er auf dem Hügel Golgatha stellvertretend sterben würde. Es gab also einen Plan. Galater 4, Vers 4, da heißt es, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Nun, was heißt das für uns? Auch für uns, die wir Christus nachfolgen, gibt es einen. Beispiel der Jünger Petrus. Johannes 21, Vers 18 heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, das sagt Jesus zu ihm, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst hin, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Und als er dies gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Übrigens, das steht jetzt nicht auf dem Zettel, aber ich habe gedacht, das sollte ich euch nicht vorenthalten. Moment. Und zwar, mich fasziniert es jedes Mal, wenn ich an diese Stelle komme. Jesus sagt zu Petrus, hör mal her, Petrus, du wirst eines gewaltsamen Todes sterben. Und Petrus war ja noch jung. Als Jesus dann gefangen genommen wurde später, da Schwert raus, Ohr ab. Also das war noch eine ziemlich dynamische Person. Und dann hat ihm das sicherlich nicht gepasst. Und dann sagt er zu ihm, aber was soll mit Johannes? Und dann kommen diese Worte, die mich also wie gesagt jedes Mal faszinieren. Sagt Jesus zu ihm, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht das dich an? Folge du mir nach. Und wie gesagt, das beeindruckt mich immer, weil wir ja gerne schielen und sagen, ja, wie geht's dem, was muss der mitmachen und der andere und ich und hinten und vorne. Jesus sagt, was geht es dich an? Der Plan, den ich für dich habe, dem folgst du. Amen. Sozusagen. Das waren also meine Worte natürlich. Nahe an seinem Ende, also als alter Mann, schreibt Petrus im 2. Petrus Kapitel 1, Vers 13, Ich halte es aber für recht, solange ich in diesem Zelt bin, euch durch Erinnerung aufzuwecken. Da ich weiß, dass das Ablegen meines Zeltes bald geschieht, wie auch unser Herr Jesus Christus mir kundgetan hat. Merken wir etwas von dieser ruhigen Gelassenheit dieses Mannes? Der Wille Gottes für sein Leben war eine sichere Leitplanke, die ihn unerschütterlich seinen Weg in den gewaltsamen Tod gehen ließ. Sollte es uns so nach Gottes Plan gehen oder so ähnlich, dann können wir ganz und gar sicher sein, dass es einen Plan unseres Herrn für uns gibt. Darauf können wir uns wie Petrus felsenfest verlassen. Also wir haben gesehen, Christus litt und starb nach dem Willen seines Vaters. Und wenn wir in die Situation kommen würden, werden, so auch wir. Das Zweite, Christus litt und starb unschuldig. Gläubige Juristen, die die Gerichtsverhandlungen und Verurteilung Jesu untersucht haben, haben unisono festgestellt, dass da ein gewaltiger Justizirrtum passiert ist. Und wenn Christen leiden, dann sollte das genauso sein. Dass wir also unschuldig angeklagt werden. So. 1. Petrus 4, Vers 12 und folgende heißt es, Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes, sondern freut euch, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Denn niemand leide von euch als Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der sich in fremde Sachen mischt. Wenn er aber als Christ leidet, so schäme er sich nicht, sondern verherrliche Gott in diesem Namen. Wenn religiöse und politisch motivierte Fanatiker, aus welcher Ecke auch immer, uns Christen verfolgen, dann haben sie nach ihrer Weltsicht natürlich recht. Alle Verfolger haben Gesetze, Gebote, Argumente und Überzeugungen, wonach sie handeln. Das Problem ist nur, dass die Frage aller Fragen, nämlich wer hat am Ende Recht, noch nicht beantwortet ist. Da wir dem Wort des einzig wahren Gottes glauben und uns auf ihn und die Wahrheit berufen, ist eine Konfrontation mit allen möglichen Zeiterscheinungen unausweichlich. Wir verstoßen also nach deren Recht und Gesetz, werden damit schuldig, damit wir Jesus treu bleiben. Ist das in Ordnung? Apostelgeschichte Kapitel 5, Vers 27, da heißt es, sie führten sie aber herbei, also das war Johannes und Petrus, sie führten sie aber herbei und stellten sie vor sich und die Hohepriester befragten sie. Das war die Regierung. Die hohen Priester, Sadduzäer, Pharisäer, waren sowohl die weltliche als auch die geistliche Regierung. Also die Regierung spricht. Und sprach, wir haben euch streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren. Und siehe, ihr habt Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Das ist das Gesetz. Wir haben euch verboten. Gesetz. Petrus und die Apostel aber antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und das ist der Widerstand. Was heißt das für uns heute? Wenn uns Gesetze verbieten, das zu verkündigen, was Christus uns aufträgt, zum Beispiel, das ist jetzt eine Art Zitat, müsst ihr als Zitat verstehen, jeder Mensch ist in den Augen Gottes ein Sünder und ewig verloren, solange er nicht an Christus glaubt, dann müssen wir das trotzdem sagen und damit unserem Herrn und Heiland gehorchen. Wenn der gottlose Zeitgeist uns wegen unseres Glaubens schuldig spricht, braucht uns das nicht zu kümmern. Wer tatsächlich und endgültig schuldig ist, entscheidet der, der am Ende Recht behält. Und das ist niemand anders als der allein wahre, dreimal heilige Gott. Also, wir haben gesehen, Christus litt und starb unschuldig. Wenn wir in eine solche Situation kommen sollten, so auch wir. Und das Letzte, Christus litt und starb aus Liebe. Doris hat uns Jesaja 53 vorgelesen und ich möchte noch einmal Bezug nehmen auf die Verse 4 und 5 und 6 und den Vers 8. Unter dem Aspekt der Liebe Gottes zu uns Menschen. Also für meine Begriffe gibt es kein ergreifenderes Kapitel im Alten Testament als Jesaja 53. Da heißt es, und jetzt hört mal zu, ja, und lasst so den Begriff Liebe nebenher laufen. Ich betone das ein bisschen, dann werdet ihr es merken. Vers 4, jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat es auf sich geladen. Doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Denn Vers 8, denn er wurde abgeschnitten vom Land der Lebendigen, wegen des Vergehen seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Merkt ihr, wie diese Verse, es steht nicht da, aber wie die Verse vor Liebe leuchten. Jesus, dem man nichts vorwerfen konnte, also wirklich nicht einmal einen Hauch eines Vorwurfs vorwerfen konnte, der hat es alles auf sich genommen für uns aus Liebe. Am Kreuz sprach Jesus unter anderem, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vor seiner Kreuzigung sagte Jesus zu seinen Jüngern, das ist Johannes 15, Vers 13, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Das sagte Jesus zu seinen Jüngern und nicht nur, sie gilt damals, sie gilt der gesamten Gemeinde Jesu durch die ganze Kirchengeschichte hindurch, vom ersten Pfingsten ab. Aber die Liebe Jesu gilt auch allen Menschen. Selbst dem schlimmsten Gottesleugner. Das Lebendigwerden der Liebe Gottes im Herzen eines Menschen wird durch Glaube und Wiedergeburt entfacht. Aber durch Unglaube verhindert. Und wenn es ein wirkliches Drama auf dieser Erde gibt, dann ist es der Unglaube, der die Liebe Gottes ausschlägt und verwirft. Ein Beispiel, Jesus gleich nachgemacht, war Stephanus, ihr kennt das, er wird gesteinigt als erster Märtyrer. Und er sagte, niederknien rief er mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und wir merken, das ist die gleiche Melodie, wie Jesus am Kreuz, aus Liebe zu den Menschen. Rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Wir haben also gesehen, Christus litt und starb aus Liebe. Sollte Leiden um Jesu Willen der Plan Gottes für uns sein, dann können wir uns felsenfest auf sein Wort verlassen. Paulus schreibt an die Römer durch den Heiligen Geist, Römer 8, Vers 18, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Und dann diese wunderbaren Verse am Schluss. 36, wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Wenn man jetzt dieses Bild in die Praxis hinüberzieht, dann merken wir, wie eng es für die Jünger immer gewesen ist, für Paulus und seine Mitarbeiter, wie sie allerorten gejagt und geschlagen und so weiter geworden sind, um Jesu willen. Aber, nächster Vers, Vers 37, in diesem allem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen.